Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai mit mir Banks, mit Matze.
Servus.
Und Micha.
Moin.
Ach, habt ihr auch schon das schöne Wetter genossen? Es ist ja jetzt Frühling.
Sabbel nicht, ich habe keine Zeit, ich muss Shadow spielen. Wir müssen uns jetzt hier beeilen.
Immer diese Suchtis.
Ey, ich spiele das jetzt seit über einer Woche und ja, ich habe es früher bekommen, weil Rezension und so weiter. Ich will endlich zum Ende kommen. Das ist ja irrsinnig lang, das Spiel.
Naja, man soll ja auch was zu tun haben für sein Geld, ne?
Das hast du da drin definitiv. Also, da kannst du dich noch ein paar Wochen mit beschäftigen. Es ist groß. Es ist viel zu tun. Es macht saumäßig Spaß. Deswegen, ja, ja. Übrigens, kleiner Hinweis. Wir haben nächsten Mittwoch ein Gewinnspiel auf der Webseite. Ich meine, klar, unsere fleißigen Podcast-Hörer haben bestimmt das Assassin's Creed Special mitbekommen. Da haben wir auch schon ein Gewinnspiel. Aber Ubisoft hat sich echt nicht lumpen lassen und hat uns nochmal eine riesengroße Box geschickt. Darunter auch nochmal eine Version für die PS5. Weil eine war ein bisschen wenig bei der Menge an Anfragen, die wir bekommen haben. Beziehungsweise Teilnehmer fürs Gewinnspiel. Deswegen machen wir nochmal eins. Und da haben wir dann auch noch T-Shirts, da haben wir dann Essstäbchen, da haben wir dann Steelcases und ein paar PS5-Versionen gibt es dann noch on top. Also sprich, schaut mal nächsten Mittwoch auf die Webseite, da könnt ihr dann alle mitmachen.
Jo, wunderbar.
Ja, ne?
Habe ich schon mal Werbung gemacht, damit wir es nicht vergessen.
Hey, uns wurde mal gesagt, wir sollten immer Bescheid geben, wenn wir ein Gewinnspiel irgendwann haben. Also haben wir das erfolgreich erledigt. So, ganz einfach. Ach ja, hat irgendjemand heute Lust, über Japan zu quatschen? Weil, seien wir doch mal ehrlich, spätestens bei Trump, ach nö, ich mag einfach nicht mehr.
Weißt du fängst aber auch immer mit dem nicht-japanischen Kram an, ne?
Naja, das hat aber mit Japan nun mal zu tun, was sollen wir denn machen? Und ganz ehrlich, bringen wir das Schlimme mal schnell hinter uns oder das Nervige, denn die USA hat Japans Bitte um eine Zollbefreiung eine Abfuhr erteilt. Denn Japan hat natürlich darum gebeten, hey, bitte, bitte, bitte keine Zölle für unsere Autoindustrie, denn die USA ist ja ein ganz, ganz wichtiger Absatzmarkt für Japan. Doch der Handelsminister sagte, nö, ab naja, April, fertig.
Das war ja jetzt aber ja keine Überraschung, oder?
Naja, ich meine, diese Zollerhöhung gehört halt zur Trumps Handelsstrategie. Naja, sollen sie machen.
Wie gesagt, ja. Ich meine, es war ja zu erwarten, dass da also.
Natürlich. Also das Ding ist halt, sagen wir doch mal ehrlich, Trump will die Welt brennen sehen und von daher.
Ja, diese Verschwörungstheorie, dass er die amerikanische Wirtschaft zerstören will, damit seine reichen Freunde und Kollegen mehr aufkaufen können und reicher werden können, das scheint nicht so unwahrscheinlich.
Ich würde das nicht mal Verschwörungstheorie nennen, also nach dem, was da gerade abgeht. Ich meine, hat er nicht gerade irgendwie was war das, das Schulministerium oder so abgeschafft?
Das Bildungsministerium.
Ja, Bildungsministerium. Ja, gut,
also das Ministerium für Bildung, so rum, ja.
Ja, ich meine, sagen wir mal ehrlich, braucht man ein Amiland sowieso nicht mehr, weil diesen Quark Kopf wählt. Entschuldigung. Nein, aber ja. es ist halt, oder es war klar, dass das passiert. Ich bin mal gespannt, ob Japan Gegenzölle erheben wird. Das ist tatsächlich ja. Das, was mich noch interessiert.
Das ist die Frage.
Mich auch interessieren, ja. Ich meine, bei Südkorea waren sie ja wahnsinnig schnell, ne?
Ja.
Aber mal sehen, ob sie sich bei Amerika trauen.
Naja, gut, ich meine, es gibt ein paar Druckmittel, ne? So, wir haben ja hier noch so unsere Armee stationiert, die ziehen wir dann ab. Aber wenn man in Japan zumindest mal ein bisschen, ein ganz klein wenig mehr Eier in der Hose hat in der Politik, dann weiß man auch ganz genau, nein, die werden nicht abziehen. Den Platz räumt man für China nämlich definitiv nicht. Denn es wird ja immer so betont, ja, ohne das ist ja Japan schutzlos und so weiter. Man vergisst aber auch immer ganz gerne, dass die stationierten Truppen in Japan wahnsinnig wichtig auch für die USA sind, um eben Machtansprüche und so weiter zu erheben. Und ja, so einfach werden die Truppen nicht abziehen. Das wird wahrscheinlich jetzt 4 Jahre gerangelt und mit ein bisschen Glück sind wir Trump dann wieder los.
Ja, sehen wir mal.
Wir sagen müssen mit etwas Glück, ne?
Ja, wir ja. Eieiei. Naja, jedenfalls kommen die Zölle, die werden definitiv auch den USA schaden. Natürlich auch den japanischen Autobauern, brauchen wir nicht drüber reden. Aber naja, Trump hat da leicht immer vergessen, so Zölle sind ja schön und gut. Dadurch werden die Produkte aber in den USA logischerweise teurer. Ist vielleicht nicht ganz so günstig, weil die Preise explodieren in den USA sowieso schon. Siehe Eier. Wobei ich mich auch recht totgelacht habe, als es jetzt ankam. Wir putzen erstmal alle runter und dann bitten wir alle um Eier. Mm.
Naja. Na, mal, ich bin gespannt. Ich meine, der ist erst 2 Monate im Amt. Was der da noch alles anstellt, mal sehen, mal sehen.
Oh, da kommt noch einiges.
Ach, irgendwann ist ihm langweilig, dann geht er golfen und dann sehen wir ihn nicht mehr.
Ja, geht vielleicht sowieso schon ja ein Cabrio. Das wäre ja ganz empfehlenswert bei dem schönen Wetter, ne?
Er geht doch sowieso jedes Wochenende auf Kosten der Steuerzahler golfen, also insofern.
Ich meine, er fliegt mit einem Hubschrauber. Ich will ja nichts sagen, aber in letzter Zeit haben die so ein kleines Problem mit Flugfahrzeugen, die vom Himmel fallen.
Er nutzt übrigens auch die Air Force One, ne?
Da sind auch schon welche runtergekommen. Also ich meine, unwahrscheinlich ist es nicht, ne?
Na gut, kommen wir mal allgemein zur japanischen Politik, denn auch da, Leute, jetzt mal ernsthaft. Es ist doch, oh Mann, ich mag das nicht mehr. Die LDP hat einen neuen Skandal.
Bingo.
Das ist echt nicht zum Aushalten, ehrlich. Gibt es eigentlich auch noch eine Podcast-Folge, wo wir mal nicht über einen Skandal von der LDP zur Abwechslung reden?
Doch, das passiert schon.
Tatsächlich war es ja, wollte ich gerade sagen, tatsächlich war es die letzten Wochen ruhig. Vielleicht ein kleines bisschen zu ruhig.
Ja, wahrscheinlich. Du blendest das einfach nur wieder aus.
Ich muss ja die ganze Zeit auch drüber schreiben.
Also gut, Selbstschutz schon.
Ja, wahrscheinlich. So, Bullshit-Bingo für alle erfüllt. Nee, tatsächlich haben wir einen Gutscheinskandal. Yay. Denn der Premierminister Shigeru Ishiba hat 9 Mitgliedern des Kabinett, des Repräsentantenhauses, so um was, ziemlich viele Gutscheine geschenkt. Also, und das kommt nicht ganz so gut an, denn die Gutscheine hatten jeweils einen Wert von 100.000 Yen, also 617,20 Euro. Ja, das ist ein bisschen blöd, denn das wirft ziemlich viele Fragen auf zum Thema Einflussnahme und so weiter. Und man hat ja da immer noch so einen klitzekleinen anderen Skandal an der Backe und deswegen kommt das nicht ganz so gut an. Dementsprechend sind übrigens auch die Umfragezahlen ordentlich nach unten gekracht. Und zwar schaffen sie es jetzt momentan nur noch auf 23%.
Oh, wow.
Aber ja. Es geht ja noch weiter.
Ja,
das wäre zu einfach, ne? Also, nee, so geht das nicht.
Das ist aber auch toll, ne? Weil jetzt hat man eine Sache aufgedeckt und auf einmal hängt da noch ein ganzer Rattenschwarz dran.
Ja, wie kommt das nur? Ist das bei der LDP nicht normal?
Ja, ich hatte mir auch schon gedacht, wir hatten ja letzte Woche schon die Gutscheine angesprochen, aber das hat sich irgendwie noch zu wenig angefühlt. Mhm.
So, und jetzt kommen wir zu dem Neuen, denn die Affäre weitet sich gerade auch noch auf den Ex-Premierminister aus.
Das ist mal wieder so ein, ja, so eine Gewohnheit gewesen, Gutscheine zu verteilen in der LDP. Hat niemand anscheinend groß gejuckt.
Ne? Ja. Und dann hat das eben Fumio Kishida mal eben 3 Jahre lang gemacht.
Überraschung.
Surprise, surprise.
Ach, da kriegt man doch nur Kopfschmerzen. Man kann es doch echt nicht glauben.
Nee, nicht wirklich. Naja, jedenfalls haben jetzt die Oppositionsparteien gesagt, also Schluss jetzt reicht's. Wir haben ja hier ein bisschen mehr Macht. Ihr solltet jetzt hier mal ganz dringend vom Ethikausschuss zitiert werden und dort mal eure Aussage machen. Aktuell weigern sich beide Politiker natürlich. Ich meine, das ist ja irgendwo logisch. In den Umfrageergebnissen schlägt sich das halt wieder. Und da wir dieses Jahr Wahlen haben, ich sag's nochmal, das kann ziemlich nach hinten losgehen, denn auch in Japan hat man irgendwann mal die Schnauze voll von den ganzen Skandelchen, nicht?
Was bei der Menge mehr als verständlich ist.
Ja. Achso, übrigens wurden auch bei früheren Premierministern nachgefragt, mit Ausnahme von Noda, haben alle die Klappe gehalten und sich nicht geäußert.
Ja, immer ein gutes Zeichen. Schelm, ja.
Übrigens, nur mal nebenbei, Noda ist nicht in der LDP, der ist der Vorsitzende der größten Oppositionspartei. Der Rest ist alles LDP, also ich bin ja surprise.
Naja, wer will da Böses denken, ne?
Ja, ne? Oh Mann. Ernsthaft, es ist nicht mehr zum Aushalten mit den Leuten. Nee. So, anderes Problem, in Japan wird Reis immer teurer und teurer und teurer. Und jetzt ist er wieder teurer geworden und es ist einfach kein Ende in Sicht, trotz der Tatsache, dass die japanische Regierung einen Teil der Notvorräte auf den Markt geschmissen hat, um den Preis runterzudrücken. Dazu übrigens ein kleiner Funfact, man hat jetzt übrigens auch beschlossen, den Reisexport zu steigern, um die Preise zu drücken. Wie das funktionieren soll, weiß ich auch noch nicht so ganz genau, aber naja, man ist halt der Meinung. Naja, jedenfalls in der letzten Woche kostete ein 5 Kilogramm Reis Sack Reis durchschnittlich 4.077 Yen, das sind so ca. 25 Euro. Und das ist ein deutlicher Anstieg zum Vorjahr. Und zur Vorwoche ist das nochmal ein Anstieg um 125 Yen. Und das tut langsam weh, weil das ist die 10. Erhöhung in Folge.
Wir haben es jetzt 5 Kilo?
Mhm.
Boah, das ist teurer als in Deutschland, glaube ich, oder?
Ja.
Es wird langsam brutal, ne? Besonders, weil das, ja, es ist zwar nicht mehr so ein beliebtes Grundnahrungsmittel wie früher, aber es ist immer noch ein Grundnahrungsmittel, ne? Es ist immer noch ein ganz wichtiges
Teil. Ja, für viele vor allen Dingen momentan durch die hohen Lebensmittelpreise, denn die steigen ja auch, ne? Also das darf man ja nicht vergessen. Also allgemein ist es halt eben eine günstige Alternative. Und, naja, also es war eine günstige Alternative, sagen wir es mal so rum. Dazu kommt ja auch, dass sich der Preis in Japan, also für den Japan produzierten Reis, gegensätzlich zum Preis auf dem Weltmarkt tatsächlich entwickelt, weil anderer asiatischer Preis ist, Reis ist um Längen günstiger.
Hm.
Ja, ich meine, das letzte Jahr hat halt total das zerstört hier. Ne? Das war ein schlechtes Jahr für die Reisernte.
Und ja.
Das, yeah, das, wir sind noch nicht weit genug in 2025, als dass man da gegensteuern könnte, ne? Auch wenn sie jetzt hier die Anbauflächen vergrößern, die ganzen Landwirte fördern und etc. Fimiau für den Export Werbung machen, das geht nicht so schnell. Ne?
Ja, man muss auch ehrlich sein, es sind auch Auswirkungen eines selbstgemachten Problems, weil man hat halt eben von der Regierung über Jahre tatsächlich Subventionen und so weiter im Reisanbau gestrichen. Und ist doch logisch, dass dann alles reduziert wird. Und ich meine, die Reisanbaufläche ist ja jahrelang geschrumpft. Jetzt ist das erste Mal, dass sie tatsächlich wieder steigt.
Wollte ich gerade sagen, also die sind ja kürzlich doch wohl wieder angestiegen, aber es ist halt die Frage, ist es jetzt eine natürliche Entwicklung gewesen oder weil es halt derartig große Probleme zurzeit gibt?
Das ist tatsächlich eine gute Frage, die statistisch nicht beantwortet werden kann aktuell.
Aber ja, sie hängt halt im Raum, ne?
Ja, tatsächlich steht das im Raum. Wäre auch fast von auszugehen, aber trotz allem ist es halt einfach so, die Regierung ist daran auch ein bisschen selbst schuld. Also man hat da schon ziemlich viel Misswirtschaft betrieben. Hinzu kommt ja auch, dass diese Notverkäufe, also man schiebt das momentan alles so ein bisschen auf die Notverkäufe während der Ankündigung, dass es zu einem Mega-Erdbeben kommen könnte. Das war ja eine Woche lang im letzten Jahr. Und da gab es ja Hamsterkäufe, aber das alleine kann es einfach gar nicht sein, weil, sorry, nee, insbesondere weil ja auch die neue Ernte mittlerweile schon auf dem Markt ist und die Preise trotzdem weiter ansteigen. Also, und so schlecht war die Ernte tatsächlich gar nicht. Also ist jetzt nicht so, dass sie signifikant gesunken ist.
Ja, also dass das Ding Mangel für kurzfristige Zeit gab, das hat Sinn gemacht. Aber jetzt ist es tatsächlich, kann man sich da, denke ich, nicht mehr rausreden damit, dass, oh, es gab einmal Panikkäufe. Weil ich denke, so stark wird dadurch, dass der Markt nicht aus dem Gleichgewicht gebracht, oder?
Nee, definitiv nicht. Das war, bevor die neue Ernte auf den Markt gekommen ist, gab es Probleme, ja. Aber wie gesagt, sie ist jetzt da. Also, das passt von vorne bis hinten nicht. Man geht davon auch aus, dass Reis zurückgehalten wird von den Bauern zum Beispiel, um eben die Marktpreise hochzuhalten. Weil klar, ich meine, man kann jetzt schön Reibach machen. Aber ein bisschen verzettelt hat man sich auch, denn tatsächlich der private Import, also das heißt nicht der Import der Regierung für zum Beispiel Notvorräte, sondern eben der Import von Firmen und auch von Privatleuten, die halt im Ausland kaufen, der steigt halt kontinuierlich. Weil gerade große Firmen, also Restaurantketten, sagen jetzt halt, ja, dann nehmen wir halt eben Reis aus dem Ausland, weil tut mir leid, den inländischen können wir nicht mehr bezahlen. Und das könnte zwangsläufig dann dazu führen, erstens, dass man sich in Japan sehr stark an ausländischen Reis gewöhnt. Der ist nämlich trotz Zöllen günstiger tatsächlich. Es könnte die Preise halt ganz schön nach unten drücken, was wiederum für die Bauern nicht so gut wäre.
Ja, plus natürlich Abhängigkeit von außen. Ne?
Ja, das kommt noch etwas hinzu.
Ah ja, gegen die Pläne der Regierung eigentlich geht, dem wollten ja mehr Unabhängigkeit in der Lebensmittelproduktion haben. Ne?
Ja, man möchte ja tatsächlich auch den Konsum von japanischen Lebensmitteln durch den Tourismus fördern, also auch durch den Export, aber eben auch durch den Inbound-Tourismus, weil ja logischerweise durch die sinkende Bevölkerung in dem Bereich das Ganze auch schrumpft. So, und ja, das wird auf jeden Fall alles noch sehr interessant werden. Man hat sich das sehr viel vorgenommen. Auf der einen Seite, und auf der anderen Seite hat man ein riesiges Problem, das man kurios lösen möchte.
Ach ja, ich frage mich, ob wir einfach noch nicht genug Abstand haben, so zeitlich gesehen, weißt du? Weil solche Sachen sind halt, je größer sowas wird, desto träger ist es, ne?
Ja, definitiv. Also um es kurz zu erklären, in Japan hat man jetzt einen neuen Agrarplan vorgelegt. Da geht es halt speziell wirklich um die internationale Beliebtheit der japanischen Küche. Weil sagen wir ehrlich, die japanische Küche ist ja wahnsinnig beliebt. Es gibt ja nicht nur diese Gesundheitsmythen, zum Beispiel Matcha ist ja gerade so der heiße Scheiß. Warum auch immer. Und man sagt halt eben, okay, wir wollen versuchen, dass der Betrag, den ausländische Touristen in Japan für Essen ausgeben, bis 2030 auf 4,5 Billionen Yen gesteigert wird. Das ist das Dreifache des heutigen Niveaus, das sind so 27,8 Milliarden Euro. Das ist tatsächlich eine Hausmarke. Man möchte aber auch gleichzeitig den Export steigern. Das heißt, man möchte auf der einen Seite Firmen im Ausland fördern, also japanische Firmen im Ausland fördern, dass sie da halt expandieren können. Und natürlich logischerweise auch den Export fördern. Besonders eben bei Fischereiprodukten, aber auch bei Reis und sowas. Denn der Reisexport soll ausgebaut werden, und zwar von derzeit 13,6 Milliarden Yen, also 84 Millionen Euro, auf 92,2 Milliarden Yen, das sind 569 Millionen Euro.
Hm. Es erinnert mich ein kleines bisschen an die ganze Cool Japan-Kampagne, wo auch sehr viel in der Richtung gefördert wurde, aber das ging ja nach hinten los, auch weil die einfach schlecht gemacht waren, ne? Also nicht nur, weil das Interesse nicht so wirklich da war.
Ja, wobei ich glaube, mit dem Export und mit dem Ausbau oder staatlicher Hilfe für die Expansion von japanischen Restaurants zum Beispiel im Ausland, das könnte durchaus funktionieren, weil es ist ja wirklich beliebt. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und wenn man dann halt den Stempel hat, hier echt Japan, ich glaube, das wäre schon Renner.
Könnte gehen. Also, wie gesagt, hat man aber auch gedacht bei der Cool Japan Kampagne, ne, dass es gehen könnte.
Ja, aber bei der Cool Japan Kampagne hat man natürlich sehr stark eher auf Popkultur gesetzt. Da hat man dann doch schon einen etwas größeren Kampf. Weil die japanischen Lebensmittel, die sind halt einfach schlicht und ergreifend wirklich sehr beliebt. Und sagen wir mal ehrlich, also ich gehe auch lieber in einem vernünftigen Sushi-Restaurant, wo ich halt weiß, okay, da sitzen Japaner, nicht so wie hier in Köln, wo ich in eins rein bin. Und dann ist der Besitzer ein Grieche, wo ich mir so dachte, kein Japaner weit und breit, interessant. Geschmeckt hat es übrigens trotzdem.
Okay, wollte schon gerade sagen, das ist aber egal, wo du herkommst.
Ja, gut, aber es ist halt eben so dieses, dass das typisch Japanische hat gefehlt, weißt du? Und ich denke, viele Leute legen einfach Wert drauf und ist ja auch verständlich.
So, aber das ist die Frage, wie sie es jetzt machen, ne?
Ja, das sie steht noch nicht fest.
Sehr viel vor. Sie wollen natürlich doppelt so viele Touristen, wie jetzt da sind, in den nächsten 10 Jahren haben, ne? Und sie wollen die Menge, die die Touristen in sich reinschaufeln am leckeren Essen, verdreifachen. Mhm. Irgendwie, das bedeutet, dass jeder Tourist auf 50% mehr essen muss, ne? Logischerweise. Mhm. Dann bin ich mal gespannt.
Sehe schon die Schilder, esst mehr.
Ja, irgendwann gibt's dann wahrscheinlich so Programme, 5 Kilo in Japan zugenommen, kein Problem, die 5 Kilo transportieren wir auch noch kostenlos.
Ja.
Ich meine, komm, japanisches Essen ist aber auch wirklich lecker. Yeah. So, aber weil wir schon gerade bei Touristen sind, ne? Der Tourismusboom in Japan hält an. Die Zahlen für Februar sehen nämlich richtig gut aus, denn im Februar reisten laut der JNTO 3,26 Millionen Touristen ins Land. Und das ist ein Anstieg von 16,9% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Und damit hat die Zahl das erste Mal in einem Februar die Marke von 3 Millionen überschritten. Besonders viele Wintersportler und Touristen aus Australien und den USA sind daran schuld und natürlich China. Die meisten Besucher kamen allerdings mal wieder aus Südkorea, wäre jetzt gedacht.
Ja, klar.
Ne? Achso, und aus Deutschland kamen übrigens reisten 18.600 Touristen nach Japan in dem Monat. Das ist ein Anstieg von 25,2% gegenüber Februar 2024.
Überall steigt's an. Mhm. Ja. Okay, es ist kein, wie heißt es nochmal, es ist kein Luftschloss mehr. dass Japan sein Touristenziel so ansteuert, auch wenn es riesig sich anfühlt, ne, die 60 Millionen. Aber
Luftschloss ist es definitiv nicht. Wenn der Yen jetzt sich schlagartig nach oben steigt, also sprich nicht aus seinem Loch rauskommt, ist das durchaus möglich, ja. Oder
Frage
die Weltwirtschaft
ist nur,
total zusammen.
Wie will man die Massen halt bewältigen, unterbringen?
Richtig, und da gibt es halt immer mehr Probleme. Also das Unterbringen, das sollte sogar tatsächlich noch funktionieren. Aber der Massentourismus macht ja Probleme. Und da gibt es jetzt ein ganz neues Problem. Was ist das neues Problem? Also ein altes, aber mittlerweile größer werdendes Problem. Und zwar befürchten immer mehr Regionen, dass sie durch ausländische Investoren einen Teil ihrer Kultur verlieren. Das sieht man zum Beispiel in Niseko. Niseko ist ja ein wahnsinnig beliebtes Skigebiet, weltweit bekannt für tollen Schnee und so weiter und so fort. Und da haben sich halt ausländische Investoren draufgestürzt, Hotels gekauft, gebaut und. Ergebnis? Die Preise sind explodiert, also auch für die Einheimischen wohlgemerkt. Es ist alles gnadenlos teuer geworden. Das Leben ist also, das glaube ich, kannst du mit Itzbühel oder wie das Ding da heißt vergleichen. Sorry, ich weiß nicht genau, wie die Ecke da heißt. Aber es ist einfach unbezahlbar geworden. Und es gibt immer mehr Regionen, darunter auch Myoko, ist ebenfalls ein bekanntes Skigebiet. Nicht so bekannt wie Niseko, sorry. Denn auch da entsteht gerade so ein ganz riesiges Resort mit Zimmern. Da sind die Preise dann so, liegen ungefähr bei 1.300 Euro pro Nacht. Das ist also wirklich schon wahnsinnig teuer. Und man befürchtet halt genau die gleiche Entwicklung wie halt eben in anderen Skigebieten.
Ja, es gibt weltweit in der Geschichte Beispiele dazu, wie man so Tourismus und Urlaubsziele ausbeuten kann. Man nimmt nur Hawaii oder Dings, wie heißt es nochmal?
Sylt.
Ja, okay.
Aber es, um mal ein bisschen lokaler zu denken.
Ja, aber der Vorgang ist immer derselbe. Es wird einfach nicht genug geschützt vor den reichen Investoren und die dann halt das zu ihrer Spielwiese machen im Endeffekt. Ja. Und die Allerdings. Regierung, die schielt sogar da drauf. Für die ist ja Luxustourismus ein Ding, das sie fördern möchten.
Richtig, und gerade in der Stadt Akakura merkt man das. Das liegt halt in Myoko. Denn Akakura ist eigentlich auch eine Thermalstadt. Das heißt, im Winter ist es ein schönes Skigebiet, im Sommer ist es eine Thermalstadt. Nur ist aber so, dass sich da halt Investoren schon längst auf die ganzen Hotels und so weiter gestürzt haben. Und die zielen aber nur auf Skitouristen ab und im Sommer machen sie einfach dicht. Und deswegen haben von allen vorhandenen Hotels im Sommer tatsächlich nur noch 8 Stück geöffnet. Das heißt, die Stadt ist im Sommer praktisch leer.
Und das ist halt natürlich ja auch nicht effizient, oder?
Nein, vor allem ist es natürlich auch für die Bevölkerung extrem blöd.
Ja, es endet in einer Zerstörung des Tourismusziels und der örtlichen Wirtschaft. Das hat man geschichtlich überall gesehen auf der ganzen Welt. Ne? Ich meine, nimm dir Puerto Rico. Das Land ist völlig ausgebeutet und zerstört worden dadurch. Durch die Art und Weise, wie das behandelt wurde.
Ja, das Problem ist halt einfach auch, die Bevölkerung hat schlicht und ergreifend natürlich dann überhaupt nichts von dem Tourismusboom, weil geht ja alles nur an ausländische Investoren. Klar, es entstehen durch dieses Resort da jetzt halt 1.000 neue Jobs, aber ich meine, es wohnen ja deutlich mehr Menschen da. Und dieser Ausverkauf, also da sollte mal dringend in Japan drüber nachgedacht werden, denn das wird in den nächsten Jahren noch definitiv schlimmer werden, wenn der Tourismusboom anhält. Klar, man zielt auf Luxustourismus ab auf der einen Seite, aber vielleicht sollte man mal gucken, ob man das Ganze so im Einklang machen könnte mit den Regionen und nicht einfach, macht mal, pumpt mal ordentlich Geld ins Land und dann passt das schon.
Ja, ich wollte gerade sagen, man sollte nicht nur den Geld einfach hinterherrennen, man sollte das auch nachhaltig irgendwie machen.
Das ist es eben. Hinzu kommt, Tourismus ist wie alles andere auch nur eine Blase, sprich es kann platzen und das reicht aus, wenn der Yen ein bisschen im Wert steigt. Das könnte den Tourismus vollkommen abwürgen und das darf man halt auch nicht vergessen.
Ja, man sollte vorsichtiger mit der Situation umgehen, auf
Richtig.
Jeden Fall.
Und dazu kommt noch, dass der Tourismusboom noch andere Auswirkungen insgesamt hat, denn in Japan steigen die Grundstückpreise. Ich meine, das ist jetzt nicht neu, aber sie steigen tatsächlich auch in touristischen Gebieten und in ländlichen Regionen mittlerweile. Und gerade auf Hokkaido ist das extrem spürbar. Denn da sind zum 1. Januar 2025 die Preise aller Kategorien, das heißt also Wohn-, Gewerbeflächen und so weiter und so fort, um durchschnittlich 2,7% nach oben geschossen.
Das ist brutal, besonders weil, ja, es gibt so ein paar Gegenden in Japan, wo das tödlich sein kann. Hokkaido ist zwar jetzt nicht unbedingt die, die sofort dann am Hungertuch nagen, aber wenn ich an Okinawa oder so denke, ne? Wenn das dort passiert, das wäre überhaupt nicht gut.
Richtig. Ja. Problem sind aber auch Sanierungsprojekte in städtischen Zentren, weil es ist ja tatsächlich so, dass momentan eigentlich überall saniert wird in Japan. Jetzt übrigens wurde gerade ein Sanierungsprojekt für Shibuya vorgestellt. Das wird den Bezirk komplett verändern. Und dadurch steigen halt einfach auch die Preise. Und wenn man bedenkt, dass zum Beispiel Eigentumswohnungen schon schweineteuer sind, vor allen Dingen in den Ballungszentren logischerweise, aber die halt auch auf dem Land mittlerweile teurer werden. Naja, also Landflucht hilft bald auch nicht mehr, um günstig zu wohnen in Japan. Stadtflucht, sorry.
Was ist denn der Grund in Okinawa, wieso die Preise so gestiegen sind? Auch allgemein Renovierungs-/Sanierungsarbeiten oder?
Naja, Niseko liegt da drin.
Okay, ja.
Also zum Beispiel. Nee, es ist halt auch so, es sind ja nicht nur Investmentfonds und so weiter, die dort halt eben bauen. Ist auch so, dass immer mehr Touristen aus dem Ausland zum Beispiel in Ferienhäuser und so weiter investieren. Und das treibt die Preise halt auch gnadenlos nach oben. Weil wenn du da jetzt zum Beispiel ein Haus hast, das gehört halt ein Tourist, der irrsinnig viel Geld bezahlt hat, wird ja das Bauland nebenan automatisch teurer.
Das stimmt natürlich auch, ja.
Und das passiert halt ständig. Und wenn man jetzt überlegt, dass alleine in Kutschan liegt der Preis für ein Quadratmeter Bauland mittlerweile bei 181.000 Yen. Das sind 1.107 Euro. Das ist echt viel.
Das ist ordentlich, ja.
Mm. Furano hat übrigens den stärksten Preisanstieg bei Wohnbauflächen verzeichnet. Und bei Gewerbeflächen war es Chitose. Und das merkt man halt momentan tatsächlich überall. Das teuerste Gebiet ist übrigens weiterhin in Ginza, muss man dazu sagen.
Ja, klar.
Und so zieht sich das halt durch. Es wird immer teurer.
Ja, und gleichzeitig verdienen die Leute halt nicht mehr, ne?
Nee, ja, der Reallohn sinkt halt, auch wenn jetzt ja wieder Lohnerhöhungen angekündigt worden sind. Also die Ergebnisse der Shunto sehen tatsächlich sehr gut aus. Aber die Preisentwicklung blöderweise auch.
Deswegen, es ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
vorsichtig ausgedrückt. So, und dann bremst Japan übrigens seinen Tourismusboom selbst aus. Jedenfalls was Touristen von den Philippinen angeht. Denn da hat man ja Anfang Januar die Obergrenze für Touristenvisa drastisch reduziert und wer hätte es erwartet, es reisen viel, viel weniger Menschen von den Philippinen nach Japan, obwohl Japan ein wahnsinnig beliebtes Urlaubsziel für Menschen von den Philippinen ist.
Aber wieso hat man sich zu dieser Beschränkung entschlossen?
Also man muss das Folgendes dazu sagen. Japan hat sehr, sehr strenge Regeln für Touristen aus den Philippinen, die halt nach Japan reisen wollen. Da sind die wirklich wahnsinnig streng. Und normal ist es so, dass man auf den Philippinen zu einer Agentur geht, die kümmert sich dann um alles, also Touristenvisa etc. und so weiter und so fort. Verlangt dafür natürlich dementsprechend auch Geld. Und ich glaube, das fand die Botschaft wahrscheinlich nicht so witzig. Und deswegen hat man gesagt, gut, wir kappen jetzt hier mal, fertig.
Ja, aber warum ausgerechnet die Philippinen?
Ja, das weiß ich mir jetzt auch nicht, keine Ahnung. Du stellst Fragen. Ich kann nur sagen, was passiert ist, aber nicht, warum ausgerechnet dort.
Ich meine, wir müssen ja auch einiges schon mittlerweile anstellen, um nach Japan zu kommen, aber ich glaube, so krass kompliziert bzw. streng ist es bei uns nicht, oder?
Nein, wir haben es ziemlich gut. Wir können einfach direkt nach Japan fliegen und dann kriegen wir Touristenvisa direkt dort beim Einfliegen, müssen vorher eigentlich gar nichts machen.
Richtig. Da ist es halt ein bisschen anders. Da wird halt wirklich einiges erst noch gecheckt und so weiter. Man hat halt ein bisschen Angst, dass die Menschen nachher da bleiben wahrscheinlich. Naja, jedenfalls hat man es jetzt erfolgreich abgewürgt. Und ob das so eine gute Idee war, darüber kann man sich streiten.
Es soll ja nicht für immer so sein, ne? Sie wollen ja ihr System überarbeiten, damit die Botschaft nicht so die ganze Zeit am Rotieren ist und das effizienter abarbeiten kann. Und dann sollst du ja wieder steigen. Aber bis dahin ist es halt jetzt wie zwischen 30% und 50% weniger?
50% tatsächlich. Also man möchte jetzt ein neues Visa-Center im April aufmachen, damit das halt alles Ganze also effizienter abläuft. Das Problem ist halt, man weiß überhaupt nicht, wie das genau ablaufen wird. Und deswegen, ja, ist halt die Frage, ist die Bearbeitungsdauer immer noch so lang und so weiter und so weiter.
Also hat man es im Prinzip schon eingestampft zur Hälfte, ohne überhaupt zu wissen, was man stattdessen machen möchte.
Ja.
Das hört sich wirklich eine Bürokratie an.
Ist so typisch, ne? Ja, genau.
Ja.
Erst sagen, dann denken wir drüber nach.
Ja, das ist halt für manche Leute effektiv, ne? So, kommen wir nochmal zum Tourismusplan, den du ja schon angesprochen hast, Matze. Die 60 Millionen ausländischen Besucher, die ab 2030 jedes Land nach Japan stürmen sollen. Denn da hat jetzt ein Think Tank gesagt, Freunde, ihr habt da was vergessen, weil die Zahl hört sich toll an. Wir haben aber so einen leichten Arbeitskräftemangel und gerade im Bereich Tourismus kann das bis 2030 ganz schön böse werden. Und Leute, wie es jetzt aktuell aussieht, das wird nichts, weil ja, viele Touristen reinholen, okay. Allerdings habt ihr da nicht genug Mitarbeiter.
Was ich interessant finde, ist, dass selbst wenn sie das alte Ziel vor Augen nehmen, ne, das war nämlich vor ein paar Jahren noch 40 Millionen Besucher pro Jahr, nicht 60, dann reicht's trotzdem nicht.
Richtig, trotz allem sagt auch das Think Tank, naja gut, okay, bleibt mal lieber bei 40 Millionen. Aber sieht zu, dass sie mehr ausgeben in Japan. Das wird das Ganze dann ungefähr ausgleichen. Also klar, man wäre, im Prinzip kann man auf die Menschen verzichten. Ich glaube, Japan wäre auch happy, wenn sie alle einfach nur Geld spenden würden. weil es geht ja nur um die Ausgaben der Touristen, das halten wir mal fest. Das Ding ist halt einfach, so einfach die pro Kopf auf Ausgaben zu erhöhen, könnte schwierig werden.
Ja, das kann man immer so einfach sagen, so, nö, die sollen mehr Geld ausgeben. Aber das umzusetzen, stelle ich mir schon ziemlich schwierig vor, weil wie bringst du die Leute dazu? Vor allem, wenn gerade so generell die internationale Wirtschaftslage nicht die beste ist.
Richtig, also bis 2030 möchte die japanische Regierung, dass die Gesamtausgaben ausländischer Touristen auf 15 Billionen Yen ansteigen. Das sind 92,62 Milliarden Euro. Das ist tatsächlich eine ordentliche Hausnummer. Wenn man jetzt aber von 40 Millionen Touristen ausgeht, dann müsste jeder 375.000 Yen, also 2.316 Euro ausgeben. Das wäre also 1,7 mal so hoch wie halt aktuell.
Ja,
aktuell sind es übrigens nur 1.402 Euro, was ich auch für realistisch halte. Denn ja, man kann in Japan verflucht viel Geld lassen. Kennen wir wahrscheinlich alle oder alle, die schon mal in Japan waren. Aber 2.316 Euro on top ist, das ist viel.
Pro Person.
Muss man eine Menge essen.
Ja. Ja, gut, man soll ja auch eine Menge essen, ne?
Deswegen, ja, das ich weiß nicht, mit was die rechnen. Rechnen die damit, dass der durchschnittliche Tourist einfach in den nächsten 10 Jahren viel, viel mehr Geld in der Tasche haben wird?
Ja, sie rechnen tatsächlich mit einem allgemeinen Wirtschaftswachstum. Also Sachen so wie zum Beispiel Donald Trump oder Ideen des Donald Trumps sind natürlich nicht mit eingerechnet. Man geht halt immer davon aus, dass die Wirtschaft weiter wachsen wird und die Menschen immer mehr haben werden. Das ist ja so die standardökonomische Rechnung.
Ja, das war in den letzten 2 Jahren auf der ganzen Welt nicht der Fall. Ich frage mich, was die dann gemacht haben mit ihren Berechnungen in den letzten 2 Jahren.
Sie gehen immer von einem Wirtschaftswachstum aus, wie gesagt.
Also nicht von was realistisch denken.
Ja, genau, das ist so das übliche Motto. Denke positiv, dann wird das schon.
Ich meine, in Wirklichkeit ist ja die Wirtschaft massenweise gewachsen, aber das hat halt nur 1% der Bevölkerung abbekommen. Die reichsten 1%. Ne?
Richtig, und deswegen
die sind ja nicht halt die Leute, die nach Japan andauernd reisen. Ne?
Ja, immer das nicht. Also ich meine, auch im Bereich Luxusreisen wird Japan immer beliebter. Man möchte diesen Bereich ja ausbauen. Ne? Das halten wir mal fest und dafür tut man auch schon einiges. Es ist auch gar nicht so unrealistisch, dass wenn jemand ein bisschen mehr Geld hat, auch ein bisschen mehr Geld in Japan lässt. Also, ne? Also ja. Garantiert. Man darf aber auch nicht vergessen, dass jetzt die 1.402 Euro ist ja nur der Durchschnitt. Das heißt, nicht jeder gibt so viel aus in Japan. Das ist ja nicht so.
Ja, klar. Logisch.
Und je nachdem, wie sich halt eben die Situation entwickelt, und sagen wir mal ehrlich, wirtschaftstechnisch sieht es weltweit gerade nicht so gut aus, um das mal vorsichtig auszudrücken. Es ist eigentlich eher unwahrscheinlich, dass sich der Betrag verdoppelt.
Ja, besonders weil halt Japan da genauso schuldig ist wie jedes andere Industrieland. Die großen Gewinne vom Tourismus, die fließen natürlich auch in die Koffer der Leute, die davor schon einiges an Geld hatten. Ne? Das ist nicht so, dass es massenweise in die Arbeitskräfte fließen würde im Tourismusbereich. Sonst hätten wir ja nicht unbedingt einen Arbeitskräftemangel. Wenn man da Geld machen könnte, würden die Leute da gerne hingehen.
Aber darum geht's gar nicht. Es geht um den BIP. Also der das, der BIP, sorry, Bruttoinlandsprodukt. Nee. Den will man ja steigern. Ob die Leute jetzt mehr verdienen, ja oder nein, das interessiert wirklich, glaube ich, gar keinem von den Politikern, sondern einfach nur, was auf dem Blatt Papier steht.
Ja, ja.
Also wo es hinfließt, ist völlig Wurst. Und man darf halt auch nicht vergessen, es fließt ja unglaublich viel eben auch an ausländische Investoren. Also tatsächlich kommt ganz unten bei der Bevölkerung irrsinnig wenig davon an.
Ja, Steuern bei der Regierung auch nicht besonders viel. Besonders wenn alles nur an Reiche geht, die generell weniger Steuern zahlen. Ist richtig. Auch auf der ganzen Welt gleiche.
Das ja, leider, kommt noch entspannt hinzu. Ja. So, und sagen wir auch mal ehrlich, das Einzige, was wirklich bei der Bevölkerung ankommt, ist der Ärger durch den Massentourismus.
Ja, der kommt an.
Jo, der kommt definitiv an. Anstrengend.
Ja,
so,
ja.
Aber Japan hat sich noch was anderes in den Kopf gesetzt, denn Japans Unterhaltungsindustrie soll stärker exportiert werden soll vom Export her das Niveau der Autoexporte erreichen. Das ist mal eine Hausnummer. Ha. Man möchte nämlich, dass die Unterhaltungsindustrie, also einschließlich Videospiele und Anime, bis 2023 Billionen Yen, also 123 Milliarden Euro an Exportwert erreicht.
Bis 2033, okay.
Ja, 2033.
In 8 Jahren.
Mhm. Und das möchte man erreichen.
Halt nicht für realistisch, oder?
Naja, bei der Anime-Qualität momentan, weiß ich nicht. Nein, aber man hat dafür einen Aktionsplan festgelegt, der umfasst 100 Maßnahmen. Und da drin sind verstärkte PR-Aktivitäten im Ausland, finanzielle Unterstützung für Produktionskosten, Förderung von Fachkräften und die Nutzung von Drehorten zur wirtschaftlichen Belebung lokaler Regionen.
Ja. Okay, Drehorte. Weil eine Sache, die nicht ein gigantischer Wachstumsmarkt ist, ist japanisches Kino und Fernsehen außerhalb von Anime. Anime sind am Wachsen, aber japanische Fernsehserien sind nicht so wie koreanische Fernsehserien, dass sie irgendwie auf Netflix abgehen wie ein Zäpfchen.
Das ist ja auch nicht schwierig. Die sind ja teilweise ziemlich kurios, diese Serien. Oder auch die Filme. Ich erinnere mal liebevoll an Pet Labor. Mann, habe ich mich drauf gefreut. Mann, war das eine Enttäuschung.
Ja, ja.
Nee, aber also gerade Videospiele und auch Verlagswesen, also Manga und Anime, haben natürlich ein irrsinnig großes, Potenzial. Auch J-Pop, natürlich, logisch. Wobei J-Pop ja momentan kräftig hinter K-Pop hinterherhinkt. Da hat man also auch noch ein bisschen Arbeit vor sich. Ja. Aber unwahrscheinlich ist das Ziel tatsächlich nicht.
Ja, aber es könnte an demselben scheitern wie die Tourismusziele, Arbeitskräftemangel. Eben. Es gibt nicht so viele Zeichner, was zum Beispiel den Anime-Bereich angibt. Und attraktiv ist diese Karriere nicht, weil du mies bezahlt wirst und miese Arbeitsbedingungen hast. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen ist es mies.
Das ist auch in allen Bereichen so. Das hast du auch bei Spielen tatsächlich. Das hast du in der Unterhaltungsindustrie. Gut, die verdienen vielleicht ein bisschen besser, aber die Arbeitsbedingungen sind holler die Waldfee. Naja, und über Manga-Zeichner brauchen wir, glaube ich, gar nicht erst reden. Ne? Denn tatsächlich können nur ganz wenige davon leben.
Das ist schon wahr. Aber die es schaffen, die sind halt gleich reich. Es gibt irgendwie keine Mittelschicht mehr. Überhaupt nee, aber, nicht mehr in den Bereich.
Ich glaube, man muss schon sehr viel Glück haben, um ein Oder zu werden, ne?
Ja, selbstverständlich. Aber hey, du kannst davon ausgehen, dass ein Manga-Zeichner zwischen einem halben Euro und einem Euro verdient an einem Sammelband, ne? Mhm. Und wenn du dann guckst, wie viele Manga es gibt, die mehr als 1 Million Sammelbände verkauft haben zu ihrer Lebenszeit, dann sind es schon einige. Ne? Also klar, logisch, das ist immer noch die kleine obere einstellige Prozentzahl von den ganzen Mangakas. Aber irgendwie ist es eine extrem exponentielle Wachstumsschleife. Weißt du, du hast lauter Leute, die gerade so ihre Brötchen verdienen können und dann auf einmal hast du nur noch Millionäre.
Ja, und deswegen setzen sehr, sehr viele tatsächlich auf den Auslandsmarkt, denn da ist ein irrsinniges Wachstumspotenzial, was man in Japan selber so gar nicht mehr so sieht. Es gibt aber noch ein anderes Problem, gerade was Manga angeht. Viele Mangaka haben ja Pseudonyme. Selbst Ashiro Oda hat ja ein Pseudonym. Also sprich, keiner weiß wirklich, wer es ist. Das hat tatsächlich einen Grund, denn Manga-Zeichner sind in Japan, sagen wir mal, sie haben keinen so guten Ruf.
Wie meinst du das?
Naja, zugeben, ich bin Manga-Zeichner, kommt in Japan nicht ganz so gut in der Regel an.
Deswegen, meinst du, der soziale Status ist jetzt
genau,
nicht so,
so
der
danke,
beste.
Das habe ich gehört, ja, das trifft's. Deswegen ist man da tatsächlich vorsichtig. Und hinzu kommt, also die ganze Branche hat halt keinen so guten Ruf, um das auch vorsichtig auszudrücken, was halt auch daran liegt, dass man eben sehr, sehr viel Glück braucht, um wirklich davon leben zu können. Und das macht den Einstieg unglaublich schwer.
Ja, dieser Ruf kommt aber nicht davon her, dass du Manga-Zeichner bist, sondern dass du abhängig bist oft von deinen Eltern. Weil solange bis du es geschafft hast, bist du, ja, verdienst du nicht genug, um so zu leben alleine in Tokio, wo halt überall die ganzen Manga-Zeichner und Anime-Studios sind. Ne? Mhm. Und deswegen giltst du als so ein halber Schmarotzer. Das hat nichts mit der Branche an sich zu tun.
Nein, nein,
es ist nicht schändlich, Manga zu zeichnen. So
nein, ist das nicht. Man hat halt diesen Ruf weg, dass man halt auf einmal eben abhängig ist und so weiter und nicht auf wirtschaftlich eigenen Beinen stehen kann.
Ja, ja, ja.
Das ist halt tatsächlich das Problem. Aber das macht, schreckt halt viele auch vor dem Einstieg ab. Und ist ja auch verständlich, weil man arbeitet sich ja wirklich. Also die Arbeit ist heftig, die darf man, sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und nicht umsonst zum Beispiel auch im Animationsbereich gibt es ja mittlerweile Initiativen, die halt Animateure fördern, die gerade neu in die Branche kommen, weil die Arbeitsbedingungen einfach wahnsinnig schlecht sind und die Bezahlung vor allen Dingen.
Ja, ja. Also wenn sie das nicht ändern, wenn sie da nicht irgendwie eingreifen, dann können sie nicht so viel Wachstum rausholen. Ne?
Richtig.
Weil kommt halt nichts nach an Schub.
Ja.
Nachschub gibt's nicht.
Ach je.
Aber man lernt ja nicht draus.
Noch nicht. Also
nee, zumindestens, naja. Nee,
naja, zumindestens gibt es Ansätze, denn der größte japanische Wirtschaftsverband hat ja mittlerweile schon ein eigenes Ministerium für Anime und Manga gefordert, womit das Ganze besser reguliert werden soll. Das halte ich tatsächlich für keine so schlechte Idee. Man muss nur aufpassen, dass man sich kaputt reguliert.
Oh ja, Bürokratie hatten wir ja vorhin schon, ne?
Ja, sie kann gut sein, wenn man es übertreibt, dann haben wir Deutschland.
Ije.
Und Deutschland will man nicht haben. Ja, wobei, ich meine, sagen wir mal ehrlich, was Bürokratie angeht, in manchen Bereichen ist Japan uns da sogar um Längen voraus. Muss man mal ehrlich sagen. So, ein Bauprojekt sorgt gerade in Japan für Ärger, denn in der japanischen Stadt, und jetzt kommt's, Tokorozawa oder irgendwie so, soll ein Wohnklotz entstehen, und zwar ein dreistöckiges Wohnhaus. Das Blöde ist, das liegt tatsächlich nahe eines Waldgebietes, das als Geburtsort für die beliebte Anime-Figur Totoro gilt. Und das kommt nicht ganz so gut an, weil viele Nachbarn sagen halt, na toll, ihr stellt uns da so einen Wohnklotz hin, das klaut uns dann erstmal auch das Licht und natürlich geht logischerweise Natur allgemein flöten. Und das sorgt gerade richtig schön für Ärger.
Ja, das kann ich mir vorstellen. ich frage mich, ob das da in der ländlichen Gegend so ein cleveres Geschäftsmodell ist, da einen Wohnklotz hinzustellen. So ein Apartment-Komplex. Aber okay, er ist nur dreistöckig. Also so groß kann er es eher nicht, gar nicht, oder?
Naja, wenn du da aber nur einstöckige Häuser hast, dann kann das schon ziemlich blöd sein.
Natürlich ist es super blöd. Besonders wenn du, stell dir vor, du hast dir eine Solaranlage drauf gemacht, auf einmal kommt der Penner und stellt das daneben dran.
Ich glaube, das ist das kleinere Problem.
Das ist schon ein Problem. Also, hey.
Der war gut. Es ist ja so, die ländlichen, oder na, was heißt ländlichen? So ländlich ist es da nicht, aber trotz allem ist man ja gerade wirklich am gucken, wie können wir kleinere Städte halt fördern. Und da nimmt man jedes Projekt, was über drauf im Baum ist, und man wirft hier halt konkrete Stadtverwaltung vor, Leute, ihr habt hier bei der Planung aber ganz, ganz böse Blödsinn gebaut. Wie wär's denn das nächste Mal mit uns reden? Und die Stadtverwaltung sagt so, oh, wir haben alles richtig gemacht, ne? Kein Fehler und so weiter, kennt man ja von Behörden bekanntlich. Insgesamt ist es halt so semi-gut, sagen wir es mal so rum.
Aber die haben keine wirkliche Macht, um sich dagegen zu wehren, oder?
Nur, es läuft in Japan wie üblich. Man ignoriert so, macht es dann trotzdem. Wenn man es vor Gericht geht, kriegt ja in der Regel die Stadtverwaltung recht.
Weil, ich meine, in dem Moment haben sie aber noch so einen kleinen Feind, weil ist nicht Hayao Miyazaki persönlich da in so eine Organisation drin, die diesen Wald und die Natur da drumherum schützen.
Genau das ist nämlich der Punkt. Tatsächlich kann dieser beliebte Anime dafür sorgen, dass das für sehr, sehr viel Unmut weltweit sorgen wird. Man darf ja nicht vergessen, dass, wie heißt der, mein Nachbar Totoro, ne?
Ja.
Yep.
Der ist ja unglaublich beliebt und hat weltweit Fans. Und ja, das kann ganz schön nach hinten losgehen für die Stadt.
Jo, da Das wäre cool. Das sollten sie machen. Sie sollen einfach das Aufruf veranstalten. Am besten noch Miyazaki mit einbeziehen und dann hier groß Stunk machen. Weil Stunk machen funktioniert manchmal.
Tatsächlich ja. Also wenn das halt gerade international Unmut auf sich zieht, dann Ruder- und Schnappverwaltung in der Regel auch sehr schnell zurück. Das gab es jetzt schon in einigen Gebieten, wo halt irgendwas mit Anime oder so war. Das hat halt für ganz, 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 ganz schnelles Rückrudern der Behörden gesorgt. Von daher.
Naja, dann wissen unsere Zuhörer, was sie vielleicht demnächst machen müssen.
Eben, wenn es eine Petition gibt, sagen wir euch Bescheid. So, Japan hat ja ganz, ganz viele Probleme, obwohl ich glaube, den Arbeitskräftemangel hatten wir heute ja schon. Also kommen wir nochmal zum Arbeitskräftemangel, denn der ist ja auch gerade im Transportwesen ziemlich groß. Einmal durch das Jahr, durch das 2024-Problem, so rum war es. Das ist eine Überstundenregelung, die 2024 in Kraft getreten ist, wo, wie soll man sagen, ja doch, was eigentlich ein Bürokratiemonster ist, weil es dafür gesorgt hat, dass schlagartig Bus, Taxi und also vor allen Dingen Lkw-Fahren nicht mehr so lukrativ wird, weil man nicht mehr so viele Überstunden machen darf. Aber man hat natürlich auch andere Probleme, wie zum Beispiel hohe Benzinpreise, hohe Personalkosten und so weiter und so weiter. So, im Busbereich führt das dazu, dass immer mehr Unternehmen sich entweder ganz zurückziehen müssen, weil sie einfach schlicht und ergreifend keine Fahrer mehr haben, oder zumindest Strecken reduzieren. Und das ist in Japan gerade wirklich ein Volkssport. Egal, wo man hinguckt, man liest eigentlich bei jedem Busunternehmen, die Strecke müssen wir leider streichen, hier müssen wir einschränken und so weiter und so fort. So, Besserung ist nicht in Sicht, weil es sieht nicht danach aus, dass die Bevölkerung in der absehbaren Zeit mal wieder wachsen wird zur Abwechslung. Dementsprechend setzt man in Japan auf eine ganz tolle Lösung, nämlich autonome Busse der Stufe 4. Stufe 4 bedeutet, Bus fährt automatisch, aber da sitzt trotzdem noch irgendjemand, der im Notfall zumindest die Bremse betätigen kann. So.
Ja, also dann ist Busfahrer sein so ein bisschen ähnlich wie Zugfahrer dann, ne?
Ja, nur mit dem Unterschied, du brauchst da nicht mehr speziellen Führerschein oder so, weil die Bremse kann jeder betätigen. Und das muss ein ziemlich langweiliger Job sein, weil man sitzt da eigentlich praktisch die ganze Zeit nur rum und das, der Bus macht ja automatisch. Mit ein bisschen Glück fährt er an einem Tag auch mal nichts rum.
Ja, aber dann ist es im Prinzip einfach nur mitfahren, aber bezahlt.
Ja, genau.
Ich meine, ich erinnere mich an diesen Sketch, den ich mal von einem Kabarettisten gehört habe, ne? Dass du bezahlt wirst fürs Fernsehgucken, ne? Weil die Fernsehsender machen ja ihr Geld durch die Werbung, ne? Und je mehr Leute die Werbung gucken, desto mehr Geld können sie verlangen. Also warum nicht gleich die Leute anstellen dafür, fürs Fernsehgucken? Die gucken dann gar nicht mehr normales Fernsehen, den holen wir einfach nur bei uns ins Haus und lassen die 2-3 Stunden eine Werbung am Tag gucken, bezahlen die dafür und bumm.
Ja, aber da können die Öffentlich-Rechtlichen keine Gebühr mehr verlangen.
Ja, ich meine, das ist natürlich nur eine Satire, aber die Idee ist lustig. Ich finde es sowieso, ich finde es skurril. Einige Leute von außen müssten sich denken, warum will die japanische Regierung mit dieser Regelung für die Überstunden ihre ganze Transportwirtschaft zerstören? Weil das sieht man doch, dass sie zerstört. Aber tatsächlich, die Regelungen an sich, so aus dem Kontext herausgenommen, sind ordentlich, weil die ein gesünderes, gesünderes Arbeitsfeld eigentlich fördern.
Ja, es geht vor allen Dingen, also es geht um mehrere Dinge. Zum einen ging es halt darum, das Unfallrisiko zu senken, weil übermüdete Fahrer auf der Straße will niemand haben. Besonders nicht übermüdete Lkw-Fahrer. Das kann ganz, ganz schnell nach hinten losgehen. Zum anderen hat man natürlich gehofft, dass die Firmen ein bisschen gegensteuern. Und da ist dann der Knackpunkt. Man hat da nämlich was vergessen.
Ja. Der ganze Apfel war so verfault von vornherein. Ne? Ja. Die Firmen haben sich halt seit über viele Jahrzehnte dran gewöhnt, dass die Überstunden der Norm ist. Und das sind die haben sich die Löhne so angepasst, dass du nur mit massenweise Überstunden überhaupt leben kannst als Busfahrer.
Und jetzt werden die wieder gestrichen werden. Jein. Also ja, auf der einen Seite hast du recht. Man kann tatsächlich in dem Bereich echt nur mit massenhaft Überstunden überleben. Auf der anderen Seite gibt es ein ganz anderes Problem. Denn viele Logistikunternehmen sind ziemlich klein in Japan. Das sind entweder Einzelunternehmer oder es sind halt wirklich Firmen mit, was weiß ich, 10 Angestellten oder so. Und in Japan hat sich auch mit Schuld übrigens der Regierung, das halten wir auch mal fest, das so durchgesetzt, dass tatsächlich die Firmen, für die gefahren werden soll, den Preis diktieren. Und das nicht zu knapp. Und naja, ich meine, sagen wir mal ehrlich, ey, ich bin Firma, ich brauche Logistikunternehmen. Hier hast du meinen Preisvorschlag, fährst du dafür, wenn nicht, dann hast du Pech gehabt. Und dann kamen immer mal wieder Preisabsprachen an den, das Tageslicht und so weiter. Und das hat die Löhne extrem nach unten getrieben, weil logischerweise die Transportunternehmen konnten sie schlicht und ergreifend nicht bezahlen.
Ah ja, sich selber gefressen hat die Schlange.
Ja, ja, genau. Das wollte ich
und hinzu kommt, viele Überstunden mussten übrigens auch gemacht werden, weil die Transportbedingungen, die diese Firmen halt vorausgesetzt haben, einfach unmöglich in der normalen Arbeitszeit zu schaffen sind. Und dem wollte man halt auch einen Riegel vorschieben. Wie gesagt, im Grunde eine gute Idee, man hat aber blöderweise leider nicht alles bedacht. Naja, und bei Bussen ist es halt vor allen Dingen auch der Arbeitskräftemangel, weil sehr viele Fahrer sind einfach alt, gehen bald in Rente und es kommt einfach nicht mehr genug nach. Weil auch da wird halt nicht sehr toll bezahlt, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Naja, und deswegen werden überall im Land autonome Busse gerade getestet, von der Regierung übrigens auch gefördert. Und Tokio prescht übrigens vor, denn Tokio sagt, naja, wir wollen bis 20, wie war das? Moment. Ach da, genau, bis 2040 autonome Busse flächendeckend verfügbar machen.
Also ich finde es ja, würde es ja schon toll finden, wenn die eine Alternative machen, weil da lohnt sich's wirklich, Forschung und Mühe reinzustecken in die ganzen Lernmaschinen. Ich habe keinen Bock mehr, sie Künstliche Intelligenz zu nennen. Ich nenne sie jetzt Lernmaschinen. Das ist, was sie machen. Die haben keine Intelligenz. Aber das ist cool. Ich meine, wir wissen, dass Tesla für den Arsch ist, was das angeht. Ja. Und selbst deren Ding funktioniert halbwegs. Also, ja, ich kann mir schon gut vorstellen, dass das irgendwie funktionieren kann.
Es sei denn, man ist ein man hat einen Cybertruck, dann funktioniert nichts, der fällt nämlich gerade auseinander.
Ja, ja, da musst du nur doll genug pusten.
Ja, mittlerweile reicht schon die Sonne übrigens aus, dass er Teile verliert.
Ja, von der außen dran sind einige Teile einfach nur angeklebt. Das
ja, ist nur Kleber, ne? Das ist so ein bisschen angepappt.
Auch ich schön. Sag mal so, die Bordsysteme sind aktuell definitiv noch nicht für autonomes Fahren allein wirklich ausgelegt. Sie machen sich, aber so gut funktioniert es halt noch nicht. Das zeigen leider auch immer wieder ganz schlimme Unfälle. Gerade übrigens auch in den USA, weil die testen da auch wieder Bekloppten. Ich sag mal so, um den Arbeitskräftemangel zu beheben, ist es eine Idee, da Geld reinzupumpen. Ja, weil wie gesagt, es sieht nicht so aus, als wenn irgendwann neue Arbeitskräfte nachrutschen. Und also man hat zwar die Visabestimmung mittlerweile geändert, dass halt eben auch Ausländerbusse fahren können. Und man hat auch ein bisschen gesagt, ja, wir vereinfachen das ganzen Prozess. Man hat aber blöderweise vergessen, die nötige Führerscheinprüfung auf andere Sprachen also vor allem der schriftliche Test, der ist halt weiter nur auf Japanisch, was natürlich eine wahnsinnig tolle Idee ist.
Schlauberger.
Und ja, dazu kommt auch, viele Unternehmen sind, was Ausländer angeht, verhalten, weil man sagt, ja, ihr könnt ja gar nicht mit unseren Gästen kommunizieren, so als würde niemand die japanische Sprache beherrschen. Hey, 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 hey. Aber gut, naja, jedenfalls wird halt gerade flächendeckend tatsächlich getestet. Es gibt Förderprogramme und hier und da gibt es auch tatsächlich schon Buslinien, die zumindest testweise fahren. Also zum Beispiel am Flughafen Narita gibt es einen Bus, der fährt tatsächlich autonom. Natürlich sitzt, wie gesagt, immer jemand drin, der im Notfall halt eingreift, wenn er nicht einschläft. Weil ich glaube, nach ein paar Stunden, also ich würde da gnadenlos einschlafen. Also wie gesagt, es ist eine gute Idee. Ja, klar, wäre cool auch, wenn es klappt. Ich meine, ein bisschen Zukunft kann nicht schaden. Ob das halt eben so funktioniert, wie man sich vorstellt, ist natürlich fraglich, weil es halt wirklich fraglich ist, wie gut funktioniert nachher die Technologie. Also jetzt hat sie halt wirklich noch gravierende Schwierigkeiten.
Ich habe nichts gegen Robobusse.
Nö, ich auch nicht. Ich finde es wirklich gut, weil wenn das einfach mal funktioniert, also das kann ja noch ein, zwei Jahre dauern, aber so weit in der Zukunft liegt es ja nicht. Was ist denn da so schlecht daran, denn die Systeme besser oder sicherer sind als ein Mensch, weil ein Mensch kann immer Fehler machen, vor allem wenn er überarbeitet oder übermüdet ist. Mhm. Und wenn das Ding automatisch da das alles erkennt, dann ist das doch wunderbar, das ist doch ein Win-Win.
Ja, natürlich. Also ich bin durchaus dafür. Neue Technologie ist immer gut. Und wenn sich das durchsetzt, warum nicht? Weil nicht nur Japan hat einen Arbeitskräftemangel. Den werden wir überall zu spüren bekommen. Hier in Deutschland wird das nicht anders sein. Japan ist ja im Prinzip nur das Land, das uns schon ein paar Jahre voraus ist. Aber jawohl, was gerade in Japan ist, also halt Geburtenrate, immer ältere Bevölkerung, hohe Sozialkosten und so weiter, das ist genau das, was bei uns in ein paar Jahren genauso sein wird. Und wenn man schlau, oder hätte man schlaue Politiker, würde man sich zumindest schon mal das Ganze angucken und vielleicht Maßnahmen ergreifen. Leider haben wir keine schlauen Politiker, deswegen kommen keine Maßnahmen.
Ich meine, also was du auf jeden Fall von Japan lernen kannst, ist, was nicht funktioniert.
Ja, das ist auch nicht schwer.
Naja, aber aus Fehlern lernt man halt auch, ne? Und aus Fehlschlägen. Ja. Und naja, wenn dann Japan in der Hinsicht für uns als Vorbild gilt, warum nicht? Ich meine, wobei wir nicht unbedingt immer gerne von anderen Ländern lernen, siehe Flugtaxis.
Oh Gott.
Das auch noch nicht. Also,
naja, wobei, komm, das hat in Japan auch ganz toll funktioniert. Ne? Zur Expo werden ganz viele Flugtaxis rumfliegen. Ja, da gibt's ein Problem. Ihr habt ganz viele Regeln und die lassen den Betrieb gar nicht zu.
Ja, aber immerhin haben sie für die Parkplätze und Landeplätze schon gesorgt.
Ja, immerhin. Ne?
Man also hätte kann man sich zumindest angucken, wo theoretisch die Dinger fahren bzw. fliegen würden.
Aber wieso hat sich keiner vorher mal die Bestimmung angeguckt? Also nur mal
ja,
so zur Abwechslung.
Weil das einfach nur Leute sind, die denken, die hören das und denken, das ist eine tolle Idee und weiter denken die halt auch nicht. Also
ja,
was irgendwie traurig
Ideen,
ist, weil die eigentlich in der Regierung sitzen und ein bisschen was von Auflagen und Regulierungen wissen sollten. Aber ja, das wäre ja zu viel verlangt, wenn die auch mal nachlesen würden, was sie da eigentlich fabrizieren.
Nein, das kannst also nein. So, kommen wir mal zu einem leichten Thema, ne? Kommen wir mal zu Kirschblüten. Denn die Kirschblütenzeit steigt in Japan oder geht in Japan jetzt wieder los. Und zwar am 24. März, sagen gerade die Prognosen, sollte sie losgehen. Und ich sehe gerade, das ist, nachdem unsere Folge erschienen ist, aber okay. Japan hat allerdings ein klitzekleines Problem, denn Kirschblütenbäume wollen gepflegt werden. Denn viele sind sehr, sehr alt und haben eigentlich ihre Lebenszeit tatsächlich schon überschritten. Die meisten davon wurden übrigens nach dem direkt nach dem Zweiten Weltkrieg gepflanzt. Und das Ganze ist mit extremen Kosten für die Gemeinden verbunden, denn erstmal muss man ja den Zustand bewerten, dann muss man gucken, wie pflegt man und so weiter und so fort. Und das ist nicht ganz so toll und dementsprechend geht's vielen Kirschbäumen in Japan übrigens nicht sehr gut. Und da hat sich jetzt Kirin eingemischt, denn die haben eine App herausgebracht, die nennt sich Sakura AI Kamera. Damit können Nutzer Fotos von den Bäumen machen. Eine Kamera schätzt dann den Gesundheitszustand dieses Baumes ein. Die Daten werden gesammelt und dann an die jeweiligen Stadtverwaltungen verteilt, um eben die Pflege zu erleichtern, damit man halt eben nicht ganz viel Personal rausschicken muss, sondern man gleich einen Datensatz hat und sich den angucken kann. Plus eine Beurteilung einer KI. Wobei Kirin macht das natürlich ein bisschen aus Eigennutz, nicht? Denn tatsächlich ist die Sakura-Zeit für Kirin eine ganz, ganz wichtige Zeit, wo man halt schön viele Einnahmen generieren kann. Denn die Leute sitzen im Park, genießen ihr Bierchen oder was auch immer. Und das möchte man natürlich erhalten.
Ja, klar.
Du solltest vielleicht erwähnen, was Kirin oder wer Kirin ist.
Eine der größten Getränkehersteller in Japan.
So, jo. Genau. Ich finde es gut, das erinnert mich so ein bisschen wie an die Kampagne mit den Gullideckeln.
Yes, wollte ich gerade sagen.
Ja, und ich finde sowas immer cool, weil einerseits hast du dann die Leute, was Spaßiges, was sie damit machen können. Okay, ist jetzt nicht unbedingt ein Spielchen, aber wahrscheinlich, wer weiß, gibt es irgendwie ein Gewinnspiel oder irgendwas wird da bestimmt noch zur Verlockung extra. Nee, okay,
nein,
einfach nur
tatsächlich
so.
Nicht.
Na gut, aber selbst dann ist es ja etwas, was man nebenbei mal schnell machen kann. Wenn man sowieso im Park schon sitzt mit Freunden und ein Bierchen trinkt, dann kann man auch mal schnell ein Bild von so einem Baum knipsen.
Ja, vor allen Dingen ist es natürlich auch, viele wollen ja eben auch diese Bäume schützen, weil das ist natürlich alles ziemlich beliebt und wenn man dabei helfen kann, so einfach ein Foto mit einer Kamera machen, warum nicht, ne?
Na, ist ja jetzt wirklich kein Knochenbruch, oder? Also das
richtig.
Geht ja schnell,
und,
ne?
Und tatsächlich wurde, also als die App auf den Markt kam, haben gleich unglaublich viele Leute mitgemacht. Wir haben euch in dem Artikel die Webseite verlinkt. Vorsichtig ist auf Japanisch. Und als kleiner Tipp, was ich ansurfen möchte, ihr müsst vorher euer Geburtsdatum eintragen, also das ist euer Geburtsjahr. Da könnt ihr euch das Ganze angucken. Und das ist ein unglaublich riesiger Datensatz. Also ich habe mich da ein bisschen durchgegraben und holla die Waldfee. Da machen wahnsinnig viele Leute mit.
Das ist auch die richtige Anwendung von diesen Robotern, ne? Dass du massenweise an Daten durchfluten kannst, was für den normalen Menschen einfach nur die hirnverbratenste Fließbandarbeit wäre. Ne?
Ja.
Und das ist einwandfrei. Sowas
damit
abzukürzen.
Das soll den Job einfacher machen, ihn dir aber nicht wegnehmen, ne?
Ja, also ich sag mal so, KI ist interessant. Damit kann man wahnsinnig viel gerade Daten auswerten und so weiter. Für alles andere kann man den Schrott allerdings gnadenlos vergessen. Wie übrigens gerade auch wieder ein negatives Beispiel, was die USA zeigt. Aber das Bing mal selbst oder nimmt eine andere Suchmaschine als Google dafür jedenfalls. Und ihr werdet es finden, weil da gab es dann einige Berichte bei heute. Na jedenfalls ist es eine gute Idee und es erleichtert auch tatsächlich die Baumpflege. Und das ist gerade aktuell wahnsinnig wichtig, weil viele Bäume, wie gesagt, denen geht's nicht so toll.
Das wäre eigentlich mal eine richtig klasse Idee auch für Deutschland, weil ich weiß, dass hierzulande wir auch maßlos überfordert sind mit der Baumpflege. Und meistens endet es dann damit, dass, oh, wir haben keine Zeit und keine Kapazitäten. Ach, wir hauen das Ding einfach weg, ne? Was natürlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache ist. Aber das könnte doch unsere Regierung doch auch mal für ein paar Euronen so spendieren, so Bäume fotografieren.
Ich habe gerade so ein komisches Pfeifen im Kopf gehabt. Was hast du gesagt?
Ja, die Chancen, dass das irgendjemand aus Eigeninitiative macht, sind groß und viel größer als bei der Regierung. Und wahrscheinlich kriegt er die Software auch besser hin.
Das sowieso. Ich meine, das ist jetzt nicht schwer. So.
Ich krieg gerade Flashbacks wie von unseren digitalen Impfpass, ne?
Oder die Corona-App oder. Ach komm, lassen wir es einfach.
Ja, ich meine die Corona-App, aber...
Nein. Das wird... Nee. So, abschließend noch ganz kurz ein Thema ein Ding zu Osaka Expo, denn nicht jeder kann ja zur Expo fahren. Viele würden sich's aber bestimmt ganz gerne angucken, zumindestens. Und das Ganze könnt ihr online machen.
Oho.
Ja, denn es gibt jetzt eine App, da kann man die Expo virtuell erleben. Die App heißt Virtual Expo Yumishima. Yumishima Islands and the Skies. Sorry, Gott, ist das ein langer Name. Und damit kann man halt ab Anfang April gemütlich auf dem Smartphone, Tablet oder auf dem PC oder sogar übrigens mit VR-Brille mit einem Avatar gemütlich die virtuelle Ausstellung erkunden. Die besteht halt aus 12 Inseln, mit Toren, Pavillons, Wahrzeichen, also hier der große Ring, dieses Ringdach-Ding da. Und viele Pavillons sind auch tatsächlich dem Original-Pavillon nachempfunden. Also ihr könnt euch da ganz gemütlich umschauen.
Oh, das finde ich aber eigentlich, das ist eigentlich eine nette Idee. Das könnte auch tatsächlich vielleicht dabei helfen, kurzfristig Leute dann doch noch zu motivieren, dahin zu gehen. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt ins Deutsche, aber wenn da so ein Japaner sich das vielleicht anguckt, dann denkt er sich, ja, warum nicht, ne? Sieht doch ganz nett aus.
Genau dafür ist sie übrigens auch tatsächlich gedacht, aber auch für Menschen, die halt überhaupt keine Möglichkeit haben, hinzugehen. Also zum Beispiel ältere Menschen in Pflegeeinrichtungen. Damit können sie halt auch die Expo erleben, finde ich eine super Idee. Und man hat sich natürlich auch ein schönes Ziel gesetzt, denn aus dem Ausland möchte man mindestens 200 Millionen Zugriffe haben. Also Leute, strengt euch an, runterladen und dann los. Sagen,
ne? Haltet euch ran, los.
Wenn ich bitten darf. Nö, ich finde, das ist eine super Idee. Weil,
Ich weiß noch nicht online, oder? Erst wenn die Expo startet.
Ja, genau. Also ab April ist es dann online und dann könnt ihr da gemütlich durch und euch alles angucken. Und das halt eben, also gerade mit einer VR-Brille stelle ich mir das ziemlich cool vor.
Ja, naja, es ist...
Jetzt hat diese Apple-Brille endlich mal einen Sinn.
Ich wollte gerade sagen, ist hier zwar nicht so verbreitet, aber bestimmt eine nette Spielerei. Aber auch so ist es bestimmt cool, wenn man sich das auf dem Laptop oder, naja, gut, auf dem Handy ist wahrscheinlich nicht ganz so faszinierend, aber ich finde das durchaus cool, weil ich hätte es mir auch gerne angeguckt, aber so mal schnell nach Japan fliegen, das ist halt nicht so einfach, ne?
Ja, ich fand den Registrierungsprozess ehrlich gesagt super anstrengend. Ich habe das jetzt mit einem Freund zusammen gemacht, weil der will hin. Gott. Also, dass ich mein Kind noch nicht verkaufen musste, war, glaube ich, auch das Schönste der Gefühle.
Opfern sie ihr Erstgeborenes.
Ja, so ungefähr. Und das Zweitgeborene kriegen wir dann später, ne? Ja. Nee, also allgemein, auch wenn die Expo vielleicht jetzt momentan nicht so den Stand hat wie noch vor ein paar Jahren, ne? Also damals war es ja eine Riesensause, das Interesse jetzt ist halt sehr gering, aber spannend ist es trotzdem, weil einfach sehr viele Themen angesprochen werden. Naja, vielleicht das eine oder andere werden wir in der Zukunft vielleicht sehen.
Ich bin gespannt.
Deutschland ist natürlich übrigens auch da und da geht es um die Abfallwirtschaft, denn da sind wir tatsächlich führend, wer hätte das erwartet.
Das finde ich aber auch interessant, weil das ist, hört sich zwar ein bisschen öde an, aber es ist tatsächlich auch ein sehr faszinierendes Thema.
Unser Pavillon ist übrigens sehr beeindruckend, der besteht ja aus Holz und der kann einfach ganz gemütlich weitergenutzt werden und wird später übrigens auch weitergenutzt.
Auch sehr vorbildlich.
Dazu ein kleiner Hinweis. Wir haben vor irgendwann letztes Jahr mit den Organisatoren des Deutschen Expo-Pavillons ein Interview geführt hier im Podcast. Könnt ihr euch gerne mal reinhören. Findet ihr bei uns auf der Podcast-Seite oder also unter Specials, da haben wir die dann extra gelagert. Oder auch bei Spotify und Co., aber da müsst ihr ein bisschen länger scrollen. Ich kann euch leider gerade die Nummer nicht sagen.
Ja, oder wir verlinken den einfach im Artikel.
Ja, ja, stimmt, in der Podcast-Beschreibung. Da war ja noch was.
Können ja auch mal nett sein, ne? Und das mal liebevoll dazu packen.
Ja, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, sollen wir?
Ja, aber nur, weil wir gute Laune heute haben.
Genau, weil jetzt gleich Wochenende ist. Wir sind mit dem Podcast fertig. Ich kann jetzt Assassin's Creed Shadow spielen und yay. Nein, kann ich leider nicht. Ich muss, oh Gott, ich habe so viel zu tun. So, liebe Leute, das war wieder wahnsinnig toll, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Die drei von der Tankstelle verabschieden sich. Bis nächste Woche. Und wie üblich, wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann kommt auf sumika.com. Da haben wir jeden Tag was für euch. Ansonsten gebt uns eine positive Bewertung. Würden wir uns wahnsinnig freuen. Sternchen sind immer toll. Liked uns, wo ihr uns liken könnt. Und denkt dran, mit dem Podcast geht bei uns auch auf der Webseite ein Gewinnspiel online. Da könnt ihr dann nochmal ordentlich bei Assassin's Creed abräumen. Also, wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Ciao.